Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Gregor, vielen Dank für dieses Vorspiel und dass du dich nicht hast aus der Ruhe bringen lassen. Hinter mir wurde gerade gesagt, also unsere Anlage, die hat ganz schön, die kann was. Das haben wir jetzt gerade gehört, wobei mir der Bezug jetzt noch gerade fehlt. Ich möchte Sie begrüßen mit den Worten, die in der Losung für den heutigen Tag stehen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Sicherlich eine Situation, die wir alle immer mal wieder kennen. Situationen mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Ängsten. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus in uns. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bezüglich der Predigt sind wir gerade im Römerbrief. Und Arne Völkel wird heute predigen zum Thema Gottes Gerechtigkeit. Und das ist Römer, wir sind da noch am Anfang, 1, 16 bis 17. Zu Beginn des Gottesdienstes wollen wir ein gemeinsames Lied singen. Herr, lass deine Wahrheit und sammeln dabei die Kollekte ein. Dieser Gottesdienstzettel ist höchst praktisch. Da steht zum einen der Predigttext drauf, da steht auch drauf, wer predigt, falls man das vielleicht vergessen hat. Aber auf der Rückseite sind die Informationen aus dem Gemeindeleben. Und im Vorfeld sondiere ich immer so, was wäre denn wichtig weiterzugeben? Und ich muss sagen, das war diesmal gar nicht so einfach. Es sind eine ganze Reihe Dinge, die ich doch für erwähnenswert finde. Einige Sachen stehen nicht drauf, mit denen fange ich mal an. Es gibt ein Männerfrühstück am 11.3., und das Thema lautet Liquidität, Umgang mit dem lieben Geld. Und das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Letzten Sonntag haben die Kinder für ein Allianz-Missionsprojekt Kayako Geld gesammelt. Die haben Hotdogs verkauft, die haben Waffeln verkauft, die haben Schuhe geputzt und in Summe konnten 700 Euro an die Allianz-Mission überwiesen werden. Die weiteren Punkte, die hier, genau. Die weiteren Punkte, die ich kurz erwähnen möchte, der internationale Gesprächsabend für Flüchtlinge und Migranten findet am 16. Februar um 19 Uhr im Stern im Norden, das ist in der Nordstadt, statt. Die Gemeindeversammlung findet am 23. Februar statt. Dazu herzliche Einladung. Die Einladungen sind per Mail verteilt worden bzw. liegen in den Fächern aus. Am 28. Februar findet der etwas andere Gottesdienst statt. Herzliche Einladung insbesondere für Freunde, Nachbarn, Bekannte, die so mit dem Glauben, ich sag mal, sich anfreunden oder anfreunden wollen. Ein Teil der Gemeindeleitung war einige Tage in dieser Woche auf einem Impulstag, da ging es um offene Gemeinde und auch um Evangelisation, und Rolf und Norbert wollten dazu kurz einen Bericht abgeben.
Ja, guten Morgen. Wir waren am Freitag, also vorgestern, in Hannover. Wir, das waren Norbert Vogel, Bernd Sander, Arne Völkel und ich, für die Gemeindeleitung. Wir waren auf einer Tagung, die ausgerichtet wurde vom Bund Freie Evangelische Gemeinden und der Inlandmission unter dem Thema Evangelium weitergeben, neue Zeiten, neue Gemeinden, gleicher Gott. Und der Referent war Markus Fritsch aus Göteborg in Schweden. Das war eine ganz spannende Tagung. Und eine Frage, mit der wir uns beschäftigt haben oder mit der sich der Referent auch beschäftigt hat, war die Frage, wie kann man denn den Menschen heutzutage das Evangelium erklären, die gute Nachricht von der Errettung, wenn es überhaupt kein Bewusstsein einer Schuld mehr gibt, weder vor Gott noch voreinander. Und in dem Zusammenhang hat er dann ein ganz spannendes Beispiel erzählt von einem Freund von ihm, so sagte er, der Franz. Und erst dachten wir alle, ja, den gibt's auch wirklich. Und zwar war der Franz vom Berufe Mittelalter Scharfrichter gewesen und gläubiger Christ. Und er hat versucht, in seinem Beruf als Scharfrichter seinen Glauben umzusetzen. Und das gipfelte darin, dass er sich einsetzte für die Frauenrechte, nämlich dass Frauen bei der Hinrichtung auch geköpft werden durften. Das war nämlich damals ganz und gar unüblich. Frauen wurden ertränkt und das empfand er als eine sehr grausame, unwürdige Art der Hinrichtung. Insgesamt war Hinrichtung im Mittelalter, das lernten wir auch, ein sehr taugliches Mittel zur Evangelisation, und es fanden intensive seelsorgerliche Begleitprozesse statt. Anhand dieses Beispiels hat er uns deutlich gemacht, dass die Zeiten sich einfach ändern und unter anderen Zeiten man auch ganz legitim andere Wege finden muss, das Evangelium zu erklären. Und ein Gedanke, den er dann verfolgte und weiter entfaltete, war der, dass wir heute zwar kein Schuld, aber ein Schambewusstsein haben. Und wenn früher ein Mensch wusste, ich habe was falsch gemacht und jetzt erwartet mich eine Strafe, so ist es heute vielmehr auch zunehmend in unserer Gesellschaft so, dass wir sagen, ja, ich habe etwas getan, was nicht der Norm entspricht, was nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und jetzt werde ich bestraft, in Anführungszeichen, damit, dass ich ausgeschlossen werde. Ich muss mich schämen. Ich halte damit lieber hinter dem Berg. Und er hat deutlich gemacht, dass das ein neuer Zugang auch, nicht, dass das jetzt das Thema Schuld ersetzt, aber dass es ein Zugang zum Verständnis von Schuld heute sein kann, dass man bei diesem Schambewusstsein ansetzt und dass Gemeinde ein Ort ist, wo man sein kann, ohne sich verstecken zu müssen, ohne von Schuld und Scham geprägt zu sein. Also das fand ich zum Beispiel einen ganz spannenden, hilfreichen Gedanken. Es gab viele andere mehr, und jetzt gebe ich mal an dich, Norbert.
Ja, interessant waren auch viele Impulse aus anderen Gemeinden zu bekommen. Am Freitagabend gab es so 12 Schlaglichter. Eins zum Beispiel war, geht doch mit Gottesdiensten dahin, wo Leute auch tatsächlich sind. Es war dann zum Beispiel ein Gottesdienst im landwirtschaftlichen Betrieb mit dem entsprechenden Thema. Es war ein Gottesdienst in einem Friseursalon, wo es dann um die Bedeutung von Äußerlichkeiten ging. Es war ein Gottesdienst, Tom, bei der Feuerwehr. Und das waren einfach mal viele Impulse, um so zu sehen, Mensch, wie kreativ können wir sein, um das Evangelium zu sagen. Und in dem Zusammenhang fand ich auch einen Gedanken sehr interessant, dass wir sehr, sehr, sehr schnell sind bei Gemeindegestaltung, immer wieder beim Gottesdienst. Dass wir sehr stark Gottesdienst fokussieren. interessiert sind, so wichtig der Gottesdienst auch ist. Aber gerade für Leute, die so von ganz außen kommen, ist ein Gottesdienst natürlich möglicherweise auch schon eine ganz schöne Schwelle. Und von dort aus so die Idee, nimmt doch Leute, die vielleicht gerade auch neu zum Glauben gekommen sind, die so richtig aus der Welt kommen, mit in die Gestaltung der Gemeindeaktivitäten mit rein und überlegt, wo stehen Leute wirklich, die wir erreichen wollen. Auch das fand ich einen sehr interessanten Impuls.
Wie bereits gesagt, der Predigttext steht in Römer 1, 16 bis 17. Er ist auch auf den Manuskripten abgedruckt. Für die Lesung haben wir einen parallelen Text ausgewählt aus 1. Korinther. 1. Korinther 1, 18 bis 24. Und ich bitte Sie, zur Lesung und zum anschließenden Gebet aufzustehen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass es nicht darauf ankommt, Weisheit zu erreichen, Dinge hier im irdischen Leben zu erreichen, zu erzielen, Reichtümer anzuhäufen. Ich danke dir, dass es reicht, dass wir Ja zu deinem Angebot gesagt haben, dass wir deine Liebe angenommen haben, dass wir eine Beziehung zu dir eingegangen sind. Ich danke dir, dass du uns deine Hand entgegenstreckst und dass wir diese Hand letztendlich nur annehmen brauchen. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Vor der Predigt singen wir ein weiteres Lied. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Thank you.
Ich lese uns den Predigttext vor aus Römer 1, die Verse 16 und 17. Ihr könnt das auf eurem Manuskript verfolgen. Da schreibt der Apostel Paulus: Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. An erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk und dann auch die aus den anderen Völkern. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften: Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, der wird leben. Wenn ihr an das Manuskript hineinschaut, dann seht ihr, dass ich viermal eine vergleichbare Überschrift gewählt habe. Gottes Gerechtigkeit. Ich möchte das entfalten unter den vier Gedanken: das große Missverständnis, der große Irrtum, der große Ärger und die große Täuschung. Herr Doktor, sagt die besorgte Mutter, mein Sohn hat 4 Aprikosen mit Schale gegessen. Oh, sagt der Doktor, waren die Schalen gespritzt? Wieso gespritzt, Herr Doktor? Die war aus Porzellan. Mit diesem einfachen Beispiel möchte ich auf das große Missverständnis hinweisen, das dieser Bibeltext mit sich gebracht hat, dieses Wort von der Gerechtigkeit Gottes. Und das hängt zusammen mit der Übersetzung, die Martin Luther gewählt hat, nämlich er hat gesagt, dies ist die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und daraus haben sich viele Missverständnisse entwickelt, nämlich wenn es um eine Gerechtigkeit geht, die vor Gott gilt, dann berühren wir damit sofort einen juristischen Gedanken. Wenn wir als Europäer Gerechtigkeit hören, denken die meisten von uns in einer juristischen Kategorie. Und zwar in dem Sinne einer Leistung und einer Gegenleistung. Also, wenn ich etwas haben möchte, zum Beispiel du bestellst dir in dem Restaurant eine Pizzeria, dann gibt es für diese Zuwendung, dass dir also die Pizza serviert wird, am Ende eine Gegenleistung und das ist, du bezahlst. Und wenn du das nicht tust, dann ist nicht so gut. Dann hast du das nicht verstanden, was gerecht ist, nämlich du kriegst etwas und dafür bezahlst du etwas. Das ist der Deal. Die Gerechtigkeit Gottes allerdings bei Paulus meint etwas ganz anderes. Hier geht es nicht um einen juristischen Begriff, hier geht es nicht um Zuwendung und Gegenleistung. Es geht auch nicht um eine Dienstleistung, nämlich die Dienstleistung Jesu für Gott, sondern es geht darum, dass Jesus Christus für uns etwas getan hat, dadurch, dass er am Kreuz stirbt. Nicht wenige Menschen, und ich kann sie sehr gut verstehen, sagen, ich glaube an diesen Gott der Bibel und der Christen nicht, denn das ist ja geradezu abartig. Da ist ein Vater, von dem die Christen sagen, er ist voller Liebe, und der nimmt seinen Sohn und bringt den brutal möglichst am Kreuz um. Das ist nicht liebevoll, sondern das ist roh, das ist brutal, das ist ganz und gar ungerecht. An diesen Gott, an diesen blutrünstigen Gott will ich nicht glauben. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich verstehe sehr gut, dass viele Menschen diesen Gott ablehnen und offen gestanden, an diesen Gott glaube ich auch nicht. Das Problem besteht aber darin, dass wir eben die Gerechtigkeit Gottes missverstehen, nämlich in einer juristischen Kategorie des Sinnes, dass wir sagen, hier ist der schuldlose Jesus Und da ist der missgünstige, brutale Vater und der sagt, nun will ich Blut sehen, damit ich vergeben kann. Und deine Qual versöhnt mich und dann will ich den Menschen ihre Schuld vergeben. Tatsächlich meint die Gerechtigkeit Gottes etwas ganz anderes. Paulus sagt, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk, die alle rettet, die dieser Botschaft glauben. Was ist das für eine Botschaft, die hier verkündet wird? Jesaja 53, ein Buch des Alten Testaments, da heißt es, wir dachten, dass er, nämlich der Gottesknecht, Jesus Christus, wir dachten, dass er von Gott gestraft wäre. Und deswegen denken auch sehr viele Christen, aha, es geht also um eine Bestrafung Jesu am Kreuz. Aber das ist überhaupt nicht die Aussage. Jesus Christus wird am Kreuz nicht bestraft. Wir dachten, dass er von Gott bestraft und gestraft wäre. Aber tatsächlich liegt die Strafe auf ihm. Wenn wir das verstehen wollen, was hier gesagt wird und auch im Römerbrief, dann müssen wir nicht in unseren juristischen Kategorien denken, sondern wir müssen jüdisch denken, im Hebräischen denken und wir müssen das Sühneverständnis des Alten Testaments begreifen. Und das, der Vergleichspunkt für Jesaja 53 ist der, dass ein Schaf oder ein Bock genommen wurde und ihm wurde in einem Ritus die Sünde des Volkes übertragen. Es wurde die Hand auf dieses Tier gelegt und dann wurde der Sündenbock in die Wüste getrieben. Da kommt das Wort Sündenbock her. Die Strafe liegt auf ihm, auf dem Sündenbock, der die Schuld hinwegträgt. Aber wenn wir uns das vorstellen, dann ist schon klar, man kann ja ein Rindvieh nicht bestrafen. Das hat ja gar kein Bewusstsein. Es macht ja keinen Sinn. Sondern die Strafe ist eine Übertragung, ist ein Versöhnungsgeschehen, das Gott ermöglicht. Es geht also bei dieser Gerechtigkeit, von der wir hier im Römerbrief lesen, nicht um eine Bestrafung Jesu, sondern Gott zeigt in diesem Geschehen seine Macht. Die Macht der guten Nachricht besteht darin, dass der Vater im Himmel die Macht und die Kraft hat, dich von deiner Sünde freizusprechen. Er hat die Macht dazu und niemand sonst. Und dies kommt dem zugut, so sagt Paulus, die glauben, allererst dem jüdischen Volk, aber dann auch den Menschen aus den anderen Völkern. Das große Missverständnis ist also, das erste ist das juristische. Aber worum es geht, ist, Gott gibt dir sein Wort durch das Erlösungswerk Jesu, dadurch, dass er gestorben ist am Kreuz, dir deine Schuld vergeben ist. Er spricht es dir zu. Das ist seine Macht. Nur er hat diese Macht und Kraft. Er gibt dir sein Wort darauf. Der große Irrtum besteht also darin, dass Menschen denken vielfach, dass es letztlich darum geht, dass wir gerecht vor Gott werden, indem wir uns selber dieser Liebe Gottes irgendwie verdienstlich oder würdig erweisen. Tatsächlich ist aber die Gerechtigkeit Gottes, so sagt es ja dieser Begriff ausdrücklich, seine Gottes Gerechtigkeit, nicht unsere, nicht deine, nicht meine. Also wir selber tragen nichts dazu bei. Gottes Gerechtigkeit ist seine Liebe, nicht unser Verdienst. Immer wieder höre ich, dass Christen auch versuchen, den Glauben zu erklären oder dieses Kreuzesgeschehen zu erklären in einem Entweder-Oder. Das klingt dann so, dass man sagt, entweder ist Gott gerecht oder er ist Liebe. Und dann haben Menschen, nicht Christen wie auch Christen, das große Problem, dass man nie so genau weiß, wo ist man gerade dran bei Gott, ja? Ist er heute gerecht und im nächsten Augenblick Liebe? Und wann ist er Liebe und wann ist er nur gerecht? Das ist das große Entweder-Oder und das führt einen regelrecht in die Verzweiflung. Aber bei der Gerechtigkeit Gottes geht es nicht um ein Entweder ist Gott gerecht oder er ist Liebe, sondern seine Gerechtigkeit ist seine Liebe. Ein anderes Missverständnis an dieser Stelle ist, dass wir versuchen, das Kreuz zu erklären, zuweilen geschieht, dass wir sagen, ne, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Also Gott ist voller Liebe, aber er ist auch ganz gerecht. Und dann kommt das juristische, logische Denken, das sagt, und wenn Gott der Liebe ist, dann muss er dennoch gerecht sein. Und er kann deswegen nicht anders, als den Jesus dafür zu töten, weil er ist ja auch gerecht. Also daran ist sehr schwierig, erstmal, dass wir uns anmaßen zu wissen, was Gott kann und was er nicht kann. Die Bibel spricht so auch nie davon. Wir werden in der Bibel nicht finden, Gott konnte nicht anders und kann nicht anders oder so etwas. Sondern wir lesen in der Bibel, dass Gott etwas will, nämlich die Gerechtigkeit, die Versöhnung für die Menschen. Dass er sich etwas vornimmt, was er auch hinausprägt. Oder dass er ein Wort spricht und das geschieht. Aber eine Philosophie darüber, was Gott kann und was er nicht kann, das finden wir in der Bibel nicht. Also kein Entweder-Oder und auch kein Sowohl-als-auch, sondern Jesus zeigt uns Gottes Gerechtigkeit. In dem Kreuzesgestehen Jesu zeigt er uns seine Gottesgerechtigkeit. Wir können also sagen, Gottes Gerechtigkeit ist Gottes große Treue. In alten Kirchenliedern kommt das vor, da heißt es zum Beispiel, ei du frommer und gerechter Knecht. Vielleicht kennen einige von euch das alte Lied, Kirchenlied. Ist nicht mehr unser Sprachgebrauch, aber deutlich ist, fromm und gerecht meint ein und das Gleiche. Der fromme Knecht ist der gerechte Knecht und das ist der, auf den man sich verlassen kann. Das ist der, der zu seinem Wort steht. Das ist der, der gerade ist, nicht mal so und dann mal wieder anders. Und so ist auch Jesus Christus der fromme, gerechte Knecht, nämlich der, auf den man sich ganz und gar verlassen kann. Der nicht mal gerecht ist und dann wieder Liebe oder das eine und das andere. Gottes große Treue, das ist seine Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist seine Liebe. Denn er hat uns gerecht gesprochen durch sein Wort. Diese gute Nachricht, sagt Paulus, die verkündige ich offen und ohne Scheu. Denn es ist nämlich die Kraft Gottes, in diesem ist die Kraft Gottes am Werk, die alle rettet, die daran glauben. Deswegen taufen wir auch Menschen, denn in der Taufe, genauso wie in dem Abendmahl, das wir nachher feiern werden, drückt sich diese Gerechtigkeit Gottes aus, nämlich die große Treue, die er zu uns hat. Und in der Taufe gibt dir Brief und Siegel darauf, gibt dir Gott, der Vater, durch seinen Sohn Brief und Siegel darauf, dass du allein aus Gnade gerettet bist, ohne irgendeinen Verdienst. Hand drauf, ins Wasser und auferstehen zu einem neuen Leben und Glauben. Und im Abendmahl, das wir gleich feiern, geschieht genau das Gleiche. Hier nehmen wir Brot und Wein, eine Versiegelung unseres Glaubens. So ist es. Sieh und schmecke, wie freundlich der Herr ist. Und du kommst nicht zum Abendmahl, weil du gerecht bist und weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil du dich diesem Gott der Barmherzigkeit in die Arme wirfst und sagst, ich kann selber nicht für mich aufkommen, aber ich danke dir für dein Erlösungswerk am Kreuz. Teilnahme Abendmahl ist eine Danksagung. Danke, dass du alles für mich getan hast. Oder noch anders formuliert, wenn die Gerechtigkeit Gottes keine juristische Kategorie beschreibt, so beschreibt sie im hebräischen Denken ein Beziehungsverhältnis. Wenn wir in der Bibel lesen von der Gerechtigkeit Gottes, geht es um die Beziehung, die Gott zu uns aufgebaut hat. Dadurch, dass er uns ohne jeden Verdienst alle unsere Schuld vergibt. Denn er ist treu und hält Wort. Seine Liebe ist seine Gerechtigkeit. Das bewirkt aber großen Ärger. Das bewirkt den großen Ärger, dass sich nämlich kein Mensch vor Gott etwas einbilden kann. Niemand, sagt Paulus später im Römerbrief, kann sich vor Gott rühmen, denn wir haben alle nichts zu bringen. Paulus beschreibt seine Bekehrung ja so, dass er sagt, ich war ein Eiferer für den Herrn. Ich habe alles daran gesetzt, Recht zu schaffen. Und deswegen hat er sich bemüht, alle Gebote zu halten und alles ganz, ganz, ganz richtig zu machen. Aber tatsächlich war der Paulus kein Streiter für Gottes Gerechtigkeit, sondern er war ein Streiter für seine eigene Gerechtigkeit. Denn er wollte sich selbst vor Gott rechtfertigen. Und das ist ihm aufgegangen, als ihm Jesus Christus als der Auferstandene begegnete und die fragte, Paulus, was, Saulus, was verfolgst du mich? In dem Moment war dem Saulus, der später Paulus hieß, bewusst, nein, ich kann mich nicht vor Gott rechtfertigen, sondern ich bin einer, der der Erlösung bedarf. Ich als ein ganz frommer Jude. Und ich glaube, der große Ärger vieler Menschen heute, die das Evangelium hören, besteht in einer ganz ähnlichen Situation, nämlich, dass wir auch vielfach denken, irgendwie muss ich doch was tun, um vor Gott bestehen zu können. Also irgendeine Gegenleistung muss ich doch erbringen. Oder es gibt die philosophische Selbstrechtfertigung, die sagt, also Gott ist so ein oberstes Prinzip, so ein Weltgedanke, eine Weltidee, genau das weiß man nicht, aber irgendwie passt das schon ins All. Und der Vorteil dieser philosophischen Überlegung ist, vor einem solchen Gott, der ein Prinzip beschreibt, muss sich niemand persönlich rechtfertigen. Vor einem Prinzip kann ich nicht schuldig werden. Ein anderer Weg, eigene Gerechtigkeit geltend zu machen, besteht in der Wissenschaft, dass wir darauf bestehen, wir können alles erklären und wir können auch das Kreuzesgeschehen erklären und wir können die Liebe Gottes erklären und darauf, wenn das gelingt, dann will ich gerne glauben. Und es gibt noch den soziologischen Aspekt der Selbstrechtfertigung. Der sieht so aus, dass wir sagen, persönlich schuld bin ich nicht, sondern das ist die Prägung dieser unsäglichen Gemeinschaft Welt. Also schuld sind irgendwie immer die anderen, das kollektive Wir. Das ist die Schuld. Deswegen habe ich dies und jenes falsch gemacht. Und ihr merkt, das sind verschiedene Wege, sich selbst zu rechtfertigen, weil man sich die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine zusprechende Liebe und Treue, nicht gefallen lassen will. Paulus beschreibt das in den Worten, die wir gehört haben, als das Ärgernis und die Torheit, die die Welt oder die Menschen, die ohne Glauben sind, über das Evangelium, das Kreuz Jesu aussprechen. Uns aber, sagt er, die wir glauben, ist es eine Kraft Gottes. Und das bringt mich zum Letzten, zu der großen Täuschung. Wenn ich es richtig wahrnehme, sind auch manche Christen sehr enttäuscht von dem Christus. Und zwar deswegen, weil du das Gefühl hast, dieser Gott, mit dem ich da umgehe, na so richtig, weiß ich auch nicht, wo ich da dran bin. Der Unglaube hadert mit Gott. Es ist ein Gefühl von Unterdrückung, von Bevormundung, von einem Gott, der dir das richtige Leben irgendwie nicht so richtig gönnt. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Aber hier ist das Evangelium, die gute Nachricht, die Paulus offen bekennt, völlig auf den Kopf gestellt. Dann ist nämlich Sünde plötzlich etwas ganz Peinliches, etwas Erniedrigendes und wer will schon so in den Dreck geworfen werden? Peinliche, erniedrigende Sünde. und das Leiden an dem christlichen Gedankengebäude, von denen ich eben etwas erzählt habe. Dass das im Denken irgendwie gar nicht zusammenpasst und im Gefühl auch nicht stimmt, aber irgendwie muss ja das Kamel durchs Nadelöhr. Nicht wenige Christen auch haben ein Empfinden von Unterjochung Gott gegenüber. Und ich bin davon überzeugt, das kann, wenn es dein Thema ist, dass du mit Gott nicht im Frieden bist, obwohl du Christ bist, wenn da ein Gefühl von Misstrauen ist und von zähneknirschender Nachfolge, dann hat es meiner Überzeugung etwas damit zu tun, dass wir dieses ganz Grundsätzliche, das am Anfang des Römerbriefes steht, nicht verinnerlicht haben oder dahin noch nicht gefunden haben. Nämlich die Ursache solchen Misstrauens ist ein Missverständnis der Gerechtigkeit Gottes, die aber der Schlüssel ist, um das ganze Evangelium zu verstehen. Im Glauben geht es nicht um Psychologie. Heute weichen wir sehr häufig in die Psychologie aus und wir erklären alles möglich Menschliche, da muss man sich um den theologischen Kern nicht mehr so viel Gedanken machen. Aber der Glaube beginnt nicht mit der Psychologie, sondern mit der Theologie, mit der Lehre und der Weisheit Gottes, die nicht unsere Weisheit ist und die deswegen von uns auch nicht verrechnet werden möchte in irgendwelchen wenig glücklichen Erklärungsversuchen. Der Fokus liegt nicht auf dem Menschen im Evangelium, sondern der Fokus liegt auf Jesus Christus. Und weil das so ist und weil er dich zum Abendmahl einlädt, weil er sagt, es ist alles getan, deshalb ist der Glaube Freude, deshalb ist der Glaube Befreiung. Und da kannst du ganz sicher sein, Gottes Gerechtigkeit ist seine Liebe zu dir und seine unzerbrüchliche Treue. Darauf gibt er dir sein Wort, durch den Jesus Christus, der am Kreuz stirbt und durch das Abendmahl, zu dem er dich jetzt einlädt. Komm hinzu und schmeck und seh, wie freundlich der Herr ist. Amen.
Wir wollen jetzt gleich Abendmahl feiern und wir werden das organisatorisch wieder so tun, dass wir das an vier Tischen, zwei hinten links und rechts an der Seite, zwei hier vorne tun. An den Seiten vielleicht so zu 10 Personen, hier vorne 15 Personen im Halbkreis aufstellen. Und wir werden erst das Brot und dann den Wein durch die Reihen geben. Und wer nicht von sich sagen kann, dass er Teil dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus ist und der nicht erfahren hat, dass Jesus Christus für ihn persönlich gestorben ist, den bitten wir, sitzen zu bleiben und am Mahl nicht teilzunehmen. Beim Abendmahl haben wir Teil am Leib Christi. Wir essen alle von einem Brot. Es ist ein Brot, es ist ein Leib. Und das Abendmahl drückt auch diese Gemeinschaft untereinander, zwischen uns, aber auch mit Gott aus. Und im Abendmahl nehmen wir auch in diese Gemeinschaft, die wir hier leben, auch neue Mitglieder auf. Und das wollen wir jetzt gleich tun. Und da bitte ich das Ehepaar Guillaume und Arne Völkel nach vorne.
Morgen. Das ist völlig egal. Hallo, guten Morgen. Ich brauche es nicht. Ja, ihr Lieben, wir nehmen euch heute in die Gemeinde auf, freuen uns darüber. Und Olaf hat schon gesagt, das machen wir immer in Verbindung, das tun wir immer in Verbindung mit dem Abendmahl, weil es eben ausdrückt, wir sind ein Leib, wir die vielen. Und ich habe euch ein Bibelwort ausgesucht, Epheser 5, 18 und 19. Er öffne euch, heißt es da, das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Ihr seid der Gemeinde schon vorgestellt worden, habt schon etwas von dem erzählt, was euch ausmacht. Wir wiederholen das jetzt nicht, aber ihr könnt gleich gerne auf sie zugehen und euch das nochmal anhören. Aber wenn ihr einen Schritt zur Seite machst, dann lesen wir hier Dream, Hope, Love and Love. Ich dachte mir, das passt ganz gut zu diesem Text, nämlich Gemeinde ist ein Ort, in dem man träumen kann. Hier ist vom inneren Auge die Rede, also etwas, was sich in unserem Inneren vollzieht, quasi wie in einem Traum. Und darin sehen wir, welche Hoffnung er uns gegeben hat, steht da auch. Und das großartige Ziel, zu dem wir berufen sind, das ist sicher die Liebe, aber das ist die Liebe in Person, nämlich Jesus Christus in Person und der Vater, der uns seine Liebe zuspricht. Und der lässt euch erkennen, wie reich er euch beschenkt hat und wie reich er das nach wie vor tun will. Und wenn man voll beschenkt wird, so richtig krass, dann lacht man sich darüber fast kaputt. Und so freue ich mich über diese Deko. Vielen Dank. Und freue mich vor allem darüber, dass wir euch heute hier in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Dafür gibt es diese Mitgliedsurkunde und dieses wunderbare Paket. Okay, es hat zwei Bändel, ihr könnt das so zwischen euch tragen, das ist super. Aber ich möchte gerne noch für euch beten, bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Gott und Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass wir als Gemeinde immer wieder Menschen in unsere Mitte aufnehmen dürfen. Menschen wie Gyros, die du zum Glauben an dich berufen hast, denen du begegnet bist als der Auferstandene. Menschen, die sich nicht mehr vor dir selber zu rechtfertigen suchen, sondern die dieses Gnadengeschenk deiner Liebe und deiner unverdienten Zuwendung annehmen. Danke, dass es darüber ein großes Lachen in unserem Herzen ist, eine Freude und ein Dank. Und danke, dass sie jetzt in unserer Gemeinschaft dazugehören und wir bitten dich, dass du sie in unsere Mitte gebrauchst zur Ermutigung unseres Glaubens, zur Stärkung unseres Glaubens. Dass wir gemeinsam etwas gestalten von dem Licht, das du in die Welt gebracht hast. Und lass uns das als Gemeinde auch für sie sein, ein Ort, in dem sie zu Hause sind, in dem sie träumen können und etwas erfahren von Liebe und großer Geborgenheit. So segne du uns bitte gemeinsam, lieber Vater im Himmel. Amen.
Ich komme an deinen Tisch und ich bin gewiss, du bist ein wunderbarer Hirt. Wir wollen jetzt zu Beginn des Abendmahls das Lied Wunderbarer Hirt singen. Danach hören wir auf die Einsetzungsworte und Anne Völkel wird dann für Kelch und Brot danken und ich bitte sie, zu diesen drei Dingen wieder aufzustehen. Thank you. den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Lieber Gott und Vater, so wahr das ist, dass wir von diesem Brot nehmen und von diesem Kelch trinken, so wahr ist deine Zusage an uns, dass du uns alle unsere Schuld vergibst, dass du uns ewiges Leben schenkst durch deine große Liebe. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine Lebenshingabe, dass du dich für uns gegeben hast, damit wir Frieden hätten. Und durch deine Wunden sind wir geheilt. Danke, Herr, dass du dein großes Ja über uns gesprochen hast und über allen Menschen. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, anderen zu verkünden, wer du bist und was du bist und für uns getan hast. Danke, dass wir es jetzt feiern dürfen und uns daran freuen. Du bist der Herr. Und wir sind deine Kinder. Amen.
Jesus lädt euch ein. Kommt herzu, es ist alles bereit.
Wir hören, soweit es uns möglich ist, aufstehen und einfach Jesus loben und preisen. Und das Lied, das wir jetzt singen, knüpft einfach nochmal an das Abendmahl an und verinnerlicht es einfach nochmal. Thank you.
seinen Tod, sein Liebesbund, wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Das Blut, das uns von aller Sünde heilt, floss für dich. Trink und gedenke, er starb für uns, lädt jeden zu sich ein. Ewig leben wir mit ihm. So teilen wir dieses Leben. Neuem Glauben und voll Dankbarkeit stehen wir auf. Und wir gedenken, wir sind berufen, ihm zu folgen und hier zu leben als sein Leib. So sind wir Teil am Leiden. Gott kommt als Mensch, er kommt in Jesus, er erniedrigt sich in Jesus, zeigt Gott sein Erbarmen, der Schöpfer der Welt, der stirbt für dich. Durch Jesus ist der Vorhang zerrissen, durch Jesus Sunday. dein Herz, lass dich auf ihn ein. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Lauf auf ihn zu, Herr, wird dein Retter sein. Lauf auf ihn zu, er wird dein Retter sein.
Komm zum Kreuz, komm zu Jesus, gib ihm dein Herz, lass dich auf ihn ein. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, lauf auf ihn zu, er wird dein Retter sein. Lauf auf ihn zu, er wird dein Retter sein.
Und es befreit uns, dass du derjenige bist, der uns Gerechtigkeit schenkt. Dass du derjenige bist, der uns gerecht gemacht hat. Ja, und dass wir kommen dürfen, so wie wir sind und wissen dürfen, Herr, du hast alles hinweggenommen, du hast alles getragen und du hast den Weg frei gemacht zum Vater.
Muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen, hat alle Sünde auf ihm lassen. Der Vater den Mann am Kreuz kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünde hing er dort, sie brach Leben. Sein Sterben. bezahlt er meine Schuld, damit ich Leben habe.
Amen.
Am kommenden Freitag und Samstag ist der Leitungskreis der Gemeinde auf Klausur. Wir fahren diesmal nicht weg, sondern wir bleiben in Dortmund, aber wir treffen uns, um uns auszutauschen über Dinge, die in der Gemeinde dran sind, in welche Richtung wir weitergehen. Es wäre schön, wenn ihr daran denken würdet und, ja, ich sag mal, für eine gute Klausur beten könntet. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder die Möglichkeit, hier auf dieser Seite, auf den Bänken, für sich beten zu lassen, für persönliche Anliegen. Oder wenn Sie sagen, ja, das mit der Gerechtigkeit hört sich ja gut an, aber so ganz verstanden habe ich das noch nicht, da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Die Leute, die da sitzen, können sicherlich Antworten geben. Wenn Sie das erste Mal da sind und vielleicht nicht jetzt auf der Bank sitzen wollen, sondern lieber eine Tasse Kaffee trinken, dann haben Sie da auch die Möglichkeit. Wir haben bunte Tassen und wir haben einfarbige Tassen. Und wenn Sie so eine bunte Tasse in der Hand nehmen, dann könnte es sein, dass Sie jemand anspricht. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So kommt man ein bisschen miteinander ins Gespräch. Wir beten jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes gemeinsam das Vaterunser. Ich bitte Sie dazu aufzustehen, im Anschluss stehen zu bleiben. Dann werde ich den Segen sprechen. Ach so. Vater unser. Liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche noch allen einen schönen Sonntag.